Tachles Podcast.
Michael Lewinsky, sobald wir angekommen sind, heißt Ihr neuer Roman. Und da ist natürlich unmittelbar die Frage verbunden bei diesem Buch, über das wir jetzt gleich sprechen werden. Was kommt eigentlich zuerst, die Realität und dann die Literatur? Oder beschreibt die Literatur schon seismografisch die Realität?
Ich hoffe nicht. Ich war aber tatsächlich jetzt bei dieser Geschichte schon inspiriert von der Realität. Es war tatsächlich so, dass es einen Moment gab vor 2 Jahren, als dieser Krieg in der Ukraine so angefangen oder sich ausgeweitet hat, wo wir uns gefragt haben, was machen wir eigentlich, wenn das schlimmer wird? Wo gehen wir eigentlich hin?
Man liest einen Roman, eine Satire, eine Familiengeschichte. Im Mittelpunkt steht der Protagonist, ein Mann, Ben Oppenheim, ein neurotischer jüdischer Mensch, wie man ihn so kennt, aus vielen Büchern. Und dann steigert sich das und man denkt, wow, das ist ja echte amerikanische Literatur, vom Besten und eigentlich in den Extremen nicht sehr schweizerisch. Woher kommt die Inspiration, diese Geschichte so zu schreiben und in dieser sehr amerikanischen Tradition des auch Slapstick, der Überschreitung von Schamgrenzen, aber des tiefen Eintauchens durch Humor eigentlich in eine jüdische Realität, die viele von uns beschäftigt?
Ich habe nicht bewusst gesagt, ich schreibe jetzt amerikanisch. Ich habe versucht, überhaupt zu schreiben und überhaupt halt einfach ehrlich zu erzählen, humorvoll zu erzählen, anders geht es irgendwie nicht. Das sind ja schwierige und dramatische Themen, die da vorkommen. Und ganz, ganz vieles, was ich schreibe und wie ich schreibe, habe ich auch während der Arbeit erst erfahren.
Sie starten mit dem Satz, Benjamin Oppenheim dachte, er sei bereit für die Flucht, nicht im praktischen Sinne. Dafür war er zu nachlässig, aber mental. Und so startet eine zuerst auch Familiengeschichte, eine Beziehungsgeschichte, eine Trennungsgeschichte mit Kindern, die dann auf einmal flankiert wird von der Weltgeschichte und gerade jüdische Menschen oder Menschen in Europa der Gegenwart werden mit einem Fluchtthema konfrontiert, das so nah und so greifbar ist, dass sie aber eigentlich schon vor den Entwicklungen in Europa sich wohl ausgedacht haben.
Die ganze Entwicklung in Israel, die kam, als das Buch schon fast fertig war. Ja, es wurde dann beklemmend aktuell, aber ich habe tatsächlich davor schon, bevor politisch das in Israel passiert ist, angefangen beim Schreiben zu merken, dass es eben nicht nur die Geschichte eines Schweizers ist, der Angst hat vor dem Dritten Weltkrieg, sondern eben eines jüdischen Schweizers und wie viel das Flüchten mit dem Jüdischsein zu tun hat. Das mag wahrscheinlich für viele klar sein. Mir wurde es erst während der Arbeit bewusst.
Es handelt auch vieles von der Frage, in welchem Moment muss man sagen, jetzt gehe ich und dann kommen die Fragen, wohin gehe ich und wem und wie und was. Das sind alles Gedanken, die, wenn man als Schweizer Jude hier aufgewachsen ist, eigentlich weit entfernt auch ist von der Weltgeschichte, die natürlich jeder in seiner Familie hat. Woher kommt diese Auseinandersetzung mit dieser Thematik?
Überhaupt die Frage, gehe ich? Also das ist mir eben so klar geworden, dass mindestens diese Figur, dass es so eindeutig ist. Natürlich, wohin gehen wir? Und nicht, wo verstecken wir uns? Wo bleiben wir? Wofür kämpfen wir? Das könnte ja auch eine Antwort sein. Ich denke, gerade die ältere Generation in Israel, die dieses Land aufgebaut hat, die lassen sich nicht sagen, wohin gehen wir? Die haben die Tendenz zu sagen, wie verteidigen wir uns? Und ich denke, dass viele Schweizerinnen und Schweizer oder viele Menschen in Europa auch denken, wie werden wir unsere Heimat verteidigen, dass Benjamin Oppenheim als Jude eben gar nicht auf die Idee kommt, irgendetwas zu verteidigen, sondern einfach zu rennen, das fand ich interessant.
Er rennt nach Brasilien, ein Fluchtpunkt, den viele Jüdinnen und Juden, überhaupt viele Europäer gewählt haben, im Zweiten Weltkrieg. Sie verbinden das mit Stefan Zweig, dem Autoren, der emigriert ist nach Brasilien vor dem Zweiten Weltkrieg, dort sich umgebracht hat. Dieser Stefan Zweig, war er der Anlass letztlich für die Wahl Brasilien oder was war es?
Nein, ich war tatsächlich einfach mit der Familie öfters, weil wir Familie haben, in Brasilien öfter dort und ich habe deshalb Bilder und Erinnerungen. Ich konnte mir das vorstellen dort. Aber tatsächlich ist, wenn man sich überlegt, wenn es jetzt einen Atomkrieg gäbe in Europa, und das mag ja absurd scheinen und so, aber ich bin als Jahrgang 1972, ich bin damit aufgewachsen, dass in Europa jederzeit ein Atomkrieg ausbrechen könnte und der wäre dann verheerend und tödlich. Wenn man sich da mal reingibt, dann ist Frankreich zu wenig weit weg und dann kommen die Schweizer Berge sowieso nicht in Frage und dann überlegt man so wie Ben Oppenheim im Roman vielleicht Amerika, aber das ist ja auch irgendwie absurd, weil Amerika teilt von diesem Weltkrieg ja wäre. Afrika, da kenne ich mich nicht aus und Südamerika ist irgendwie schön weit weg, würde vielleicht nicht angegriffen direkt und außerdem ist das Wetter gut.
Jetzt, wenn wir so sprechen, würden wahrscheinlich viele denken, das ist ein sehr ernstes Thema, aber es ist eben sehr humorvoll geschrieben. Es ist eigentlich eine Satire, wenn man das auch so lesen möchte. Immer auch an oder über die Grenze gehen. Kann man diese Themen eigentlich nur in der grotesken Satire thematisieren? Also diese Ernsthaftigkeit, diese existenzielle Bedrohung und gerade dann noch, wenn es einem selbst betreffen könnte.
Man kann auf ganz viele Arten natürlich erzählen. Ich kann nicht anders als mit Humor. Also nicht, weil ich so ein unfassbar lustiger Mensch bin, aber ich ertrage es nicht, wenn es nur ernst ist. Und ich finde es auch blöd, wenn es nur lustig ist. Das war immer schon, also wenn ich Drehbücher geschrieben habe, war es auch immer so, dass die Menschen gesagt haben, aber das ist doch, dieses Thema ist doch viel zu ernst für eine Komödie. Irgendwie ist das meine Art zu erzählen. Man will ja auch zusehen beim Scheitern und durch das Scheitern dann hoffentlich beim Verstehen und bei der Transformation dieser Figur schon auch. Er lernt ja auch ein bisschen was.
Diese Figur ist eine jüdische Figur. Diese jüdische Identität und das Ringen mit der Identität, gerade in dieser neurotischen Art, wie Sie ihn darstellen, das kennt natürlich jeder irgendwie aus diesem Milieu. Ist das so eine Milieustudie von jungen Männern, die, wenn sie dann mal die 40er erreichen, irgendwie in die Krise kommen, oder war es eine Selbsterfahrung?
Ja, es ist peinlicher weiß ich schon eher eine Selbsterfahrung. Also jetzt nur quasi ein Woody Allen zig Jahrzehnte später zu reproduzieren, wäre ja auch langweilig gewesen. Aber natürlich bin es nicht ich. Es hat mit meiner Wahrnehmung der Welt zu tun.
Woher, weil das stellen Sie auch am Anfang des Buches in einem Zitat von Leon Uris dar, woher kommt denn diese jüdische Neurose und was ist diese jüdische Neurose überhaupt?
Also sagen wir mal sicher, es gibt sie. Wenn Sie dann fragen, steht das für uns alle oder steht das für viele, dann heißt dass es wahrscheinlich noch andere wie mich gibt und dass es irgendwie etwas mit dem Jüdischen zu tun hat, mit der Geschichte, mit dem Geflüchtetsein, mit dem ewigen auf der Flucht sein. Ja, das macht wahrscheinlich etwas. Also ich habe ja bei der Recherche dann irgendwann ein Buch gefunden eines jüdischen Rasseforschers von 1920, der über die jüdische Rasse geforscht hat und was er da beschreibt. Und das fand ich so, es kommt teilweise im Buch auch vor, fand ich so faszinierend, dass er von vererbbaren Traumata spricht und dadurch, dass die Juden an und für sich doch hysterisch seien und woher das eben komme und dass das nicht verwunderlich sei bei tausenden von Jahren und Leid, dass dieses Volk hat mit ansehen müssen. Das fand ich schon sehr verblüffend, dass also jemand schon Jahrzehnte vor der Shoah quasi von vererbbaren Traumata gesprochen hat.
Das würden Sie als Teil der jüdischen Neurose sehen. Das ist ein Element in diesem Buch. Das andere, wir haben schon kurz angesprochen, ist Stefan Zweig. Stefan Zweig ist auch ein roter Faden, der sich bis zum Schluss durchzieht und natürlich in Verbindung mit diesem Brasilien. Wir kennen das Schicksal von Stefan Zweig. Was macht dieser Stefan Zweig mit Oppenheim?
Ich hatte das Gefühl, dass Ben Oppenheim auch ein bisschen eifersüchtig ist auf diesen Großmeister, der eben verfolgt und getrieben, aber eben auch vertrieben war und wirklich einen Grund hatte zu fliehen. Und dieses auf der Flucht sein kann ja auch etwas Romantisches haben. Also natürlich gibt es dem eigenen Sein ein bisschen mehr Grandezza, wenn man gerade alles hinter sich lassen muss und sich sein Leben und das der anderen in Sicherheit bringen muss, als wenn man mit TUI 2 Wochen Strandurlaub bucht, auch wenn es die gleiche Destination ist. Natürlich möchte er, dieser Benjamin Oppenheim, auch irgendwie bedeutsam leben und vielleicht auch bedeutsam verreisen.
Zweig ist gegangen mit diesem Instinkt, den Sie im Buch darstellen, der Fluchtinstinkt, er geht, er muss gehen. Er zerbricht dort aber und Ben Oppenheim eigentlich nicht.
Nein, also ich meine, Zweig hat natürlich wirklich, ja, er war ja wirklich abgeschnitten und er hat sich wirklich viel aufgebürdet. Es ist schwer vorstellbar, wie das sein muss, wenn man zusieht, wie die Welt, die man kennt, irgendwie untergeht. So viele Menschen sterben und einem alle noch ihre Briefe schreiben, bitte hilf mir hier raus. Und man kann nur beschränkt so viel tun. Also das ist natürlich schrecklich. Und Benjamin Oppenheim in diesem Buch, der stellt sich die Flucht ja groß vor und hat auch dramatisch. Er hat ganz sicher nicht so viel Grund, derart zu zerbrechen.
Das nicht, aber er hat etwas, und das haben Sie benannt mit dem Trauma als Teil der Neurose, hat diesen Reflex, dann eben zu gehen, das Symbol des Rucksacks, des gepackten Rucksacks, des Exils, all das, was eigentlich, wenn man jüdische Geschichte liest, in jeder Generation immer wieder neu vorkommt, ist auf einmal im 21. Jahrhundert immer noch da und immer noch das gleiche wie im 19., im 18., im 17. Jahrhundert mit anderen Fluchtgründen. Das jüdische Schicksal hat sich irgendwie in dieser Romanfigur gar nicht geändert.
Nein, in dieser Geschichte geht es ja wirklich auch ein bisschen darum, dass vielleicht, wie das eben bei vererbbaren Traumata Vater ist, der Instinkt zwar stark ausgebildet ist, genährt von der ganzen Geschichte, braucht es einen relativ kleinen Trigger, um dann zu sagen, ah, ich weiß, was ich tun muss, quasi automatisiert zu flüchten. Aber im Unterschied zu vielen Generationen davor sind wir Jüdinnen und Juden in der Diaspora ja glücklicherweise nicht derart bedroht, wie es sehr häufig war. In Europa.
Wenn man auf ihre Bücher und auf ihre Filme schaut und jetzt wieder auf dieses, das irgendwie ist mir dann aufgefallen, das Thema Heimat und wohin gehöre ich, das spielt irgendwie immer wieder eine Rolle und hier hat es sich so irgendwie ausformuliert. Ist das etwas, was Sie umtreibt? Also wohin gehöre ich als Mensch, als jüdischer Mensch oder als Schweizer?
Vermutlich. Also das ist ja, ich finde das Großartige am Schreiben. Dass ich bin keiner, der große Pläne macht und erst, sondern ich fange an zu erzählen. Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, da ist etwas, dann fange ich einfach an und gehe rein. Und beim Erzählen erfahre ich sehr viel über die Geschichte und dann ab einem gewissen Punkt auch über mich. Vermutlich haben eben diese typisch jüdischen Themen, auch was ist Heimat, wo gehöre ich hin, die schon andere vor mir in meiner Familie gehabt haben, vermutlich treiben die mich auch um. Aber es war mir, bevor ich mit dieser Geschichte angefangen habe, wirklich nicht bewusst.
Man könnte sagen, Ihr Vater Charles Lewinsky hat mit Melnitz, seiner Familiensaga, eine typisch Schweizer Viehhändlergeschichte geschrieben und diese austariert. Und Sie wählen ja einen ganz anderen Weg, sehr viel kosmopolitischer, sprengen alle Grenzen, sprengen das Thema eigentlich letztlich auch.
Ich habe eben gerade jetzt, nach, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, 20 Jahre, den Melnitz noch einmal gelesen und ich war gerührt und berührt und war wirklich schön und habe dann festgestellt, wie viele Parallelen es hat. Also wie viel eben, auch wenn es ganz anders erzählt ist und eine ganz andere Geschichte und völlig andere Zeit, dieses Grundthema des Verfolgtseins, was ja der Kern ist von Melnitz, dass alle immer versuchen, irgendwie hier dazuzugehören und einige gibt es dann, das ist dann eben der, quasi Leon Uris, einige in der Geschichte bei Melnitz gibt es dann, die ist ja dann, oder einer, der es dann versucht, mit Zionismus und eben sich nicht mehr vertreiben lassen. So und so. Aber es gibt viele Parallelen. Ben Oppenheim könnte auch ein Urenkel der Familie Melnitz sein.
Wir würden normalerweise gar nicht über ihre Eltern sprechen. Das ist ein für sich stehendes Werk. Und irgendwie kommen diese Eltern aber doch immer wieder vor in diesem Buch. Wenn man sie kennt, dann findet man auch Referenzen. Dieses jüdische Milieu, das sie kennengelernt hat, ihr Vater ist in einer orthodoxen jüdischen Welt aufgewachsen. Sie selbst nicht. Ist das wichtig, um dann schreiben zu können und nicht irgendwie etwas zu karikieren, sondern authentisch schreiben zu können?
Es hilft sicher, wenn man ein bisschen weiß, worüber man schreibt. Ich finde es besser, persönlich zu erzählen und in einem Milieu zu erzählen. Natürlich die Variante zu recherchieren, das ist ja auch was Tolles und ich finde das auch sehr richtig, dass man in der Literatur oder in der Kunst auch andere Welten und andere Figuren erzählen kann. Ich muss kein Mörder sein, um über einen Mörder zu schreiben. Ich muss auch von mir aus nicht jüdisch sein, um Juden zu beschreiben. Aber ich bin wahrscheinlich präziser, wenn ich das beschreibe, was ich irgendwie kenne.
Doch ist immer wieder die Frage, man kennt das ja auch aus anderen Themen, es muss nicht jüdisch sein, aber hier ist es natürlich im Vordergrund. Wann beginnt das Klischee? Wann hört der richtig gute, authentische Zugang auf? Und wo sind die Grenzverläufe? Wo setzen Sie auch als Autor die Grenzen zu, oder die Charmegrenze oder die Grenze zum Slapstick oder zur Komik?
Die Komik ist legitim, wenn man sich nicht über die Figuren erhebt. Ich habe schon ein bisschen länger her einen Film gemacht, da ist nichts passiert. Und in diesem Film ging es um Missbrauch eines Teenager-Mädchens und eines erwachsenen Mannes, der das beobachtet oder der das davon erfährt und nicht hilft und nichts dagegen unternimmt oder diesem Mädchen nicht hilft, sondern irgendwie Zuschauer, Mitwisser ist und keine Verantwortung übernimmt, ging um Feigheit etc. Und das war aber auch mit Humor erzählt und das war für viele Menschen, war das quasi grenzwertig, weil das Thema zu hart und zu schwierig wurde. Ich habe es immer so gemacht, dass ich einfach versucht habe, ehrlich zu sein und dann finde ich, ist Humor erlaubt, wenn man niemanden für blöd verkauft.
Auf jeden Fall spielt das Ganze im Europa des Krieges oder der Ausgangspunkt ist das Europa des Krieges. Sie haben es gesagt, 1972 geboren, sozialisiert im Gleichgewicht des Schreckens, der atomaren Bedrohung, die irgendwie gar keine war. Es war alles stabil in diesem Gleichgewicht. wir hatten ja nicht wirklich Angst in den 70er Jahren hier in der Schweiz vor einem Atomkrieg. Haben Sie in den letzten Jahren seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und all das, was dann passiert ist, Ängste bekommen?
In meiner Teenagerzeit, also in den 80ern, ich glaube schon, dass es diese Ängste gab. Das war irgendwie Populärkultur. Also ob man jetzt die Wolke, gut, da ging es um atomare Verstrahlung, gar nicht vom Krieg, oder War Games war einer der Filme, den ich sicher 17 Mal geschaut habe, damals auf einer VHS-Kassette. Also die Bedrohung, die jederzeit zu einem großen Krieg werden konnte, die war schon da. Und eben, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, das fand ich eine großartige Weisheit mit 17. Das war mir irgendwie wichtig. Das war ja dann auch die Armeeabschaffungsinitiative, die ja auch damit zusammenhängt, mit dem Krieg. Und dass man aber sagt, nein, eben gerade nicht. Dieser fast schon, also Zweig hätte wahrscheinlich Freude gehabt an dieser pazifistischen Zeit, die damals herrschte, am Ende des Kalten Krieges.
Und dieser Pazifismus, der hat Sie irgendwie auch umtrieben. Ich habe mal was gelesen, dass Sie das auch gerade diesen Zweigschen Pazifismus für sich selbst als Inspiration genommen haben.
Ich habe den auch ein bisschen beim Schreiben entdeckt. Ich bin ja kein Zweig-Spezialist, sondern ich habe mit Ben Oppenheim ein bisschen den Zweig entdeckt und ich kann das so gut nachvollziehen und eben, es ist meine alte Hippie-Welt, sich, die kann damit etwas anfangen. Es wäre doch schön, man würde einfach keinen Krieg machen. Natürlich bin ich heute, als das in der Ukraine losging, da habe ich nicht als erstes gegoogelt, wie kann man weiße Tauben nach Kiew schicken, sondern ich habe mir wirklich überlegt, wie kann man die ukrainische Armee unterstützen. Das hat sehr schnell und sehr, sehr radikal sich gewandelt und das fand ich auch erschreckend oder auch interessant. Warum das plötzlich, das ist ja nicht der erste Krieg, den ich gesehen habe in meinem Erwachsenenleben, aber zum ersten Mal in der Ukraine dieser Angriffskrieg von Russland war mir plötzlich völlig klar, man muss sich widersetzen und das Pazifismus hilft da gar nicht weiter.
Warum war das so klar? Weil das einfach viel näher ist an der Schweiz, an Europa, oder weil es ein Angriffskrieg war von einer Dimension, wie wir es in der Neuzeit nicht gekannt haben?
Vielleicht dies, aber ich will nicht ausschließen, dass ich mich nicht auch beeinflussen lasse von einer medialen, politischen Stimmung, Gemengelage. Also ich habe manchmal, ich hoffe, ich liege falsch, aber ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wir uns in einer Vorkriegszeit befinden gerade. Wenn man Literatur vor dem Ersten Weltkrieg liest, da waren ja auch alle plötzlich wahnsinnig wild darauf, in den Krieg zu ziehen, auch in der Schweiz, und konnten es kaum erwarten. Und wie das passieren kann, dass plötzlich der Krieg eine Option wird und alle, die sich dem Krieg widersetzen, irgendwie als Träumer und Phantasten angesehen werden, das hat sich ja wiederholt. Das war damals so, das war auch im Zweiten Weltkrieg natürlich so, eben gerade Zweig wurde ja als Verräter oder eben auch ein bisschen Träumer angeschaut, als er gesagt hat, doch, es muss doch ohne Krieg gehen, es muss doch ohne Nationalkonflikte gehen. Oder die das heute sagen, die müssen sich auch verspotten lassen. Ich kann das nur beobachten.
Da stellt sich natürlich eine Frage, die unmittelbar auch mit den Debatten der Gegenwart zu tun hat. Was ist eigentlich in solchen Zeiten, wo alles nicht mehr nur Theorie ist, sondern es ist da und es ist greifbar. Was ist die Rolle der Kultur und was kann die Rolle der Kultur sein? Nicht in dieser Homogenität, sondern in der ganzen Heterogenität, aber was können Kultur schaffen und wie sollen sie partizipieren?
Wenn die Kultur eine Aufgabe zugeteilt bekommt, dann tut das wahrscheinlich der Kultur nicht gut. Also der Qualität der Kultur nicht gut, weil dann müssen plötzlich Menschen etwas tun, wozu sie vielleicht einfach nicht so begabt sind. Jeder soll und jede soll die Kunst machen oder die Literatur oder die Filme oder die Musik, die gerade persönlich dringlich scheint. Da kann durchaus im gleichen Monat ein Buch erscheinen von Miranda July, die über Sexualität und ihr Privatleben und durchaus wichtige Dinge schreibt. Niemand anders schreibt halt über Politik. Ich finde nicht, dass die Kultur eine Aufgabe hat, will ich sagen.
So habe ich es gar nicht unbedingt gemeint. Es ist schon auffallend, dass seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, die Frage, wie geht man mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern die sich äußern, soll man sie auftreten lassen, nicht auftreten lassen? Wir haben das genannt, Cancel Culture und all diese Dinge, dasselbe nochmals dann nach dem 7. Oktober. Es gibt eine riesen eskalierende Debatte um die Kulturbereiche und um die Häuser, um die Plattformen, um die Bühnen. Und da ist natürlich schon die Frage in diesem Kosmos, was kann, soll Kultur leisten oder eben nicht?
Ich weiß nicht, nicht, ob es die Kultur so viel leisten muss oder eigentlich eher die Kulturkonsumentinnen und Konsumenten, weil die müssten zuhören. Und ich glaube, das wäre die Leistung, zuzuhören, auch denen, bei denen man vielleicht gerade keine Lust hat. Also ich finde es sehr tragisch zu sehen, dass gerade jetzt im Moment israelische Filme zum Beispiel es wahnsinnig schwer haben, noch irgendwo auf der Welt gezeigt zu werden. Also tragisch nicht, weil ich kann nachvollziehen, warum gewisse, sagen wir jetzt, Filmfestivals sich distanzieren und keine Position etc. Einnehmen möchten. Aber das Tragische daran finde ich, wenn gerade die systemkritischen Stimmen dann untergehen und dann nicht mehr gehört werden, die werden ja mitgecancelt. Also ich fände es durchaus wichtig heute, wenn es irgendwo noch Stimmen gibt in Russland, die halbwegs es wagen, irgendwie kritisch zu sein, dass die natürlich auch gehört werden. Und das Gleiche auch mit Israel, mit was weiß ich.
Wir haben am Anfang gefragt, wann ist eigentlich der Zeitpunkt zum Gehen, zum Flüchten? Wie trifft man solche Entscheidungen? Das Buch heißt, sobald wir angekommen sind. Und dann ist die Frage, wann ist man denn angekommen?
Nie, vermutlich. Oder immer wieder mal. Vielleicht immer wieder mal. Ich denke, alle kennen das Gefühl vom Angekommensein als etwas Schönes. Dann ist vielleicht auch individuell die Frage, wie lange man es aushält. Wie lange es dauert, bis man wieder unruhig wird.
Das ist aber auch eine Fluchterfahrung von vielen. Dieses Angekommensein ist etwas auf Zeit. Das ist nichts, das immer währt. Gerade bei Minderheiten, bei Leuten, die in einer neuen Gemeinschaft versuchen, sich einzufinden.
Ja, aber ich denke, dass das wird wirklich sehr psychologisch und individuell und also ich denke, ist es auch möglich, etwas dafür zu tun, dass man ankommen kann und dass man es dann auch genießen kann. Das hängt Familiengeschichten zusammen. Ja, ich kenne so Menschen, die wirklich ein Leben lang nicht in der Lage sind, anzukommen und die immer weiter reisen müssen und immer auch im Alltag irgendwie auf der Flucht sind. Das ist auch traurig, wenn das nicht klappt.
Marcel Reich-Janitzky hat mal geschrieben in seinem Buch Juden und Ruhestörer, Vertriebene werden immer Getriebene bleiben und dieses Getriebensein ist vielleicht auch Teil dieser Neurose geworden, die Sie beschrieben haben. Sie haben anklingen lassen, wir könnten uns in so einer Vorkriegszeit befinden, wie vor dem Ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg, so wie es vielleicht Florian Illis 1913 beschrieben hat. Haben Sie so wirklich Angst oder rechnen Sie mit diesem von Putin immer wieder genannten großen Krieg?
Es ist schon eine sehr beunruhigende Gemengelage, die wir gerade erleben. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie man das im Nachhinein, wie man sagt, da hätte man es doch wissen müssen, wenn die AfD, wenn Le Pen, wenn Trump, als Biden sich verhaspelt hat. Am Ende sind es ja ganz viele kleine Bausteine, die die Bewegung der Weltpolitik zusammensetzen. Ich hoffe natürlich, dass viele langweilige Jahrzehnte auf uns zukommen, in denen meine Kinder in einer langweilig sich entwickelnden Welt groß werden. Das ist meine Hoffnung. Im Moment ist es nicht mein Gefühl.
Das ist Ihre Hoffnung und im Buch beschreiben Sie, dass Sie sich eben Gedanken machen, wo bringe ich meine Kinder hin, wo gehen wir hin und was sind die Lösungen, wenn es dann noch heftiger wird. Das hätten Sie vielleicht vor 20 Jahren so nicht geschrieben. Das heißt, die Unmittelbarkeit der Realität hat ein Buch hervorgebracht, das Sie wahrscheinlich vielleicht als Beziehungsgeschichte geplant hatten.
Vielleicht ist es ein bisschen dieses, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es ist Flucht und dann stellst du fest, es ist gar kein Krieg. Also Es hat natürlich auch etwas Komisches, wenn man überreagiert. Nur ist halt hier nicht ganz klar, flieht er umsonst oder gibt es den Krieg doch oder nicht? Oder kommt da was? Ist er verrückt oder ist er nur schnell?
Oder flieht er vor sich selbst und seiner ganzen Geschichte?
Genau, es steht einmal irgendwo drin, die ganze Welt wartet noch bei den Startblöcken und der Schiedsrichter hat quasi die Pistole noch nicht abgedrückt, nur die Oppenheims rennen schon um ihr Leben. Und das war so ein bisschen vielleicht das, was ich schreiben wollte.
Sobald wir angekommen sind, ist erschienen im Diogenes Verlag. Michael Lewinsky, vielen Dank für das Gespräch.